Der DAZN Podcast. Game on. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović. Ladies and Gentlemen, verehrte Pfeileschmeißer, seid gegrüßt, fühlt euch umarmt, hola amigos. Hier kommt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts an diesem 5. Juli 2022. Folge Nummer 111 von Game On, dem DAZN Podcast. Und wir haben tatsächlich den Juli schon erreicht. Die Schulferien haben in einigen Bundesländern begonnen. Das European Matchplay von Trier liegt hinter uns. Das Senior Matchplay wurde gespielt und ich habe keinen einzigen Fall live fliegen sehen. Und es kann nur einen geben, der diese Folge Nummer 111, es ist ja eine Schnapszahl, ne, retten kann. Und nicht nur, weil er die Triple 20-11 für Tops freihändig spielt, sondern weil er unfassbar gut vorbereitet ist. Und die aller besten Grüße gehen nach Freudenstadt zu Robby. Und ich hoffe, du bist fitter als ich, Robby.
Hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle, die zuhören. Ich bin relativ fit. Ich habe natürlich drei harte Tage hinter mir als Experte zum European Darts Matchplay. Das war teilweise schon ein bisschen anstrengend. Mir geht's gut. Du sagst, du bist nicht fit, aber Elmar, wir haben ja alle auf Instagram gesehen, dass du ein paar schöne Tage auf Mallorca hattest.
Total schön, aber ich bin heute um 3.40 Uhr aufgestanden und war dann hier und hatte direkt irgendwie einiges zu erledigen und rödel seitdem eigentlich den ganzen Tag nur rum. Es ist also der 4. Juli, wir haben jetzt 21.45 Uhr an diesem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Und ich bin einfach ein bisschen durch, mir fehlt ein bisschen Schlaf. Dabei habe ich habe so viel geschlafen und mich wirklich nur erholt und viel am Strand gelegen und es mir einfach gut gehen lassen, das stimmt, ja.
Ja, sah auch schön aus, also ich war schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja. Und ich war ja lange Zeit der Überzeugung davon, dass Mallorca so eine reine Partyinsel ist, bis ich mich mal ein bisschen informiert habe, das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil bloß von dem Ganzen und es ist eine wunderschöne Insel und ich glaube auch für mich demnächst mal eine Reise wert.
Da musst du hin.
Ja.
Mallorca ist meine Lieblingsinsel.
Ja. Und ich könnte meinen guten Freund Toni Alcinas besuchen.
Ganz genau.
Der lebt
ganz
dort
genau.
Nämlich.
Ja, ja, genau, du hast recht.
Ja,
ja. Du musst heute das alles, glaube ich, hier im Alleingang machen. Ich werde immer nur nicken und lächeln, während du erzählst, was alles so passiert ist. Also das European Darts Matchplay von Trier ist zu Ende gegangen und das darf ich vielleicht mal sagen. Luke Humphries, der alte Hund, ich habe natürlich ein paar Ergebnisse mir angeguckt, der holt sich den 4. European Tour Titel, jetzt den 3. für ihn in Folge, weil er bei einem nicht dabei war. Und der reitet die Welle einfach weiter.
Ja, also ich meine, wir müssen heute über zwei Spieler reden, die wir hier schon relativ lang thematisiert haben. Der zweite ist ja Robby John Rodriguez, wo wir uns so ein bisschen mal unterhalten haben über seine Art und Weise, wie er spielt. Ich kann dich schon mal beruhigen, es hat sich nichts geändert. Er macht das noch genauso weiter und baut das sogar noch ein bisschen aus, glaube ich.
Das war auf jeden Fall. Ja. Einige von euch zu Hause, wenn ich dann unterwegs bin und die merken, der Paulke ist jetzt nicht beim Darts, die geben mir genau solche Infos. Also das Robby hat sogar gegen Gaga Clemens wohl sich umgedreht und das gegen den Local Hero sozusagen. Das ist schon, das ist schon besonders frech, aber der Kerl kommt durch und er bestätigt damit einfach seine konstant gute Form. Das muss man einfach mal sagen. Der hat jetzt, das war das 4. Viertelfinale auch in Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder?
Ja, drei oder vier. In Folge, ne? Weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall das 4. Viertelfinale, ja, insgesamt
ist erreicht. In diesem Jahr auf der European Tour. Ja. Das ist schon echt konstant.
Ja.
Und erzähl mal, wie war denn Trier?
Es war ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith haben abgesagt. Dann gab es ein paar Freilose. Bei dem Ganzen, Luke Woodhouse, Gabriel Clemens und nochmal jemand haben eins bekommen. Dann war die Frage so auch in unseren WhatsApp-Gruppen, wie ist das jetzt? Weil Gabriel Clemens hätte ja das Preisgeld erst gekriegt, wenn er sein erstes Spiel gewonnen hätte. Und das war ja ganz wichtig für ihn in Bezug auf World Matchplay-Qualifikation, World Grand Prix-Qualifikation und so weiter. Und es gab wohl doch keine Info, ob das dann so gewesen wäre. Ich meine, er hat das dann zum Schluss selber geregelt, hat Daryl Gurney dann geschlagen in der zweiten Runde. Aber
Ganz eng,
vielleicht,
ne?
ja,
6-5.
6-5, der erste Decider überhaupt für
Ja.
ihn, den er gewonnen hat auf der PDC Europe Tour.
Das habe ich gelesen. Ja, das ist
Acht in
Wahnsinn.
Folge verloren und jetzt einen gewonnen. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg auch für die Birne der
Ja.
Gurney. Er war hinten, das war ein Comeback nach 5-3 Rückstand. Das war auf jeden Fall so aus deutscher Sicht so ein bisschen in den ersten ein, zwei Runden das Ding. Aber wir können es gern von vorne aufrollen, wenn du willst. Wir haben ja hier keine feste Reihenfolge, also nie
Ach, wir haben,
gehabt, glaube ich.
nein. Wir haben
Also.
A, finde ich, keine feste Reihenfolge und B, auch nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Wir picken
Nee.
uns einfach das raus,
Ja.
was spannend ist. Ich kann dir nur mal sagen, wenn ich so die Ergebnisse, ich habe Lukas Ergebnisse habe ich gelesen, der spielt offenbar ein gutes Turnier.
Ja.
Es war schon wieder ein 8-0, nein, ein 7-0 im Halbfinale von Humphries. Das ist ihm doch in München auch gegen MVG
Ja.
gelungen, ne?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Er hat jetzt Bunting weggehauen mit einem Whitewash. Also, ja, aber jetzt erzähl du mal,
Also wie gesagt,
wo würdest du anfangen?
ich würde wirklich anfangen, so am Anfang erste Runde, Roby John musste sich ja qualifizieren über die PDC Europe Tour Card Qualifier, schlägt direkt Danny Noppert. Und ich glaube, wenn du in der ersten Runde Danny Noppert kriegst, wahrscheinlich einer der Spieler, der komplett on fire ist zurzeit, dann ist es kein Losglück. Und den schlägt er schon, da war schon relativ abzusehen, der ist gut drauf. Das geht weiter so. Für mich immer das Problem bei Roby John bei diesen Floor-Turnieren, wenn es mehrere Spiele hintereinander sind, dass er dann immer so ein Loch kurz hat. Und das war jetzt wirklich, man merkt es jetzt auch, Viertel, Viertel und Finale hintereinander oder halt ja auf der PDC Europe Tour, dass ihm diese Spiele, wo er dann ein Spiel pro Tag oder diese Turniere spielt, dass ihm die besser liegen. Da kann er sich einfach besser darauf vorbereiten. Und
Ja.
das fand ich ganz gut. Aus der ersten Runde aus deutscher Sicht natürlich Lukas Wenig schlägt Steve Lennon gleich. Auch ein wichtiger Sieg, finde ich. Er hat so ein bisschen seine Bühnenangst oder was heißt Angst, aber seine
Ja.
Panik so
Ja.
überwunden damit. Flo Hempel, boah, mega nervös gegen Bradley Brooks. Also irgendwie hat man es ihm doch schon angesehen, dass das letzte Mal auf der Bühne schon ein paar Wochen her ist. Natürlich unter Druck, was die WM-Quali angeht und so weiter. Schafft es aber doch dann irgendwie gegen Bradley Brooks, der selber sich da durch den Spiel zittert, das Ding zu gewinnen. Mervyn King. Komplett kurios, spielt im PDC Europe ja, Stuff-T-Shirt, weil anscheinend sein Koffer nicht gekommen ist. Also zumindest hat er so einen Anschein gemacht. Also wirklich komische Schuhe, komische Hose, Shirt von irgendeinem von der PDC Europe, Darts von Kellen Ritz gespielt gegen Sebastian Bialycki, Flights von Daryl Gurney drauf gemacht und du kennst, unrasiert. Mervyn King ist ja einer, der bereitet sich ja auch optisch auf so ein Match vor. Und deswegen war das ein bisschen komisch anzusehen, hat aber dann verloren. Hat man dann gemerkt auf den Doppeln, dass er dann doch nicht seine Darts hatte. War so ein
Und
bisschen komisch.
das mit dem Koffer ist, glaube ich, auch Joe Cullen passiert.
Oh.
Der hat, glaube ich, auf dem Hin- und auf dem Rückflug war sein Koffer weg. Er hat wohl dann in Trier, hat er wohl dann eine Stunde irgendwie, bevor das dann sozusagen losging, dann plötzlich sein Gepäck gehabt und damit auch seine Darts gehabt. Aber der war nicht in seinem normalen Modus, konnte sich nicht nochmal vorbereiten, ist ja, glaube ich, auch dann ganz früh rausgegangen direkt. Ne?
Ist
Und
direkt raus gegen Ian White.
genau. Und fliegt dann zurück und dann ist wieder der Koffer weg und er verliert dann auch seine Sonnenbrille. Das war eine super Reise für ihn nach
Ja.
Trier.
Also, was zurzeit an den Flughäfen los ist, ist wirklich der Wahnsinn. Also, an den deutschen zumindest, sondern an den englischen. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast,
Du,
mit dem ewig.
Schiphol muss ja auch, Amsterdam muss eine Katastrophe sein. Ne?
Ja,
Das
ja, ja.
ist ja für die Engländer oft auch ein Flughafen, mit dem sie aufs Festland sozusagen kommen.
Ja.
Ich hatte eigentlich einigermaßen Glück, du musst dir vorstellen, wir starten Richtung Malle aus München
Ja.
und sitzen schon 2 Stunden auf der Parkposition. Also man lässt uns rein, wir warten 2 Stunden. Dann sagt irgendwann der Co-Pilot, es ist so, dass einfach kein Personal da ist, um die Koffer in den Flieger zu laden.
Ja.
Und dann ist der Co-Pilot netterweise einfach rausgegangen und hat diese Koffer in den Flieger gelegt, weil die ansonsten alle in die Überstunde gegangen wären und wahrscheinlich auch der Flug danach hätte verschoben werden müssen. Also dem Co-Pilot, der hat auch einen fetten Applaus bekommen in der Maschine, sei Dank, dass wir dann auch noch losfliegen konnten und da es dann dahin ging, wo wir hin wollten. Es ist gerade Chaos an den deutschen Flughäfen, ja, man muss es
Ja.
wirklich sagen,
Ja.
ja.
Es wird sich wieder beruhigen. Und wie gesagt, das sind alles so ein bisschen Luxusprobleme. First World Problems. Also muss man schon sagen, ja. Nee, aber mal kurz zurück zu den Darts. Dragutin Horvat verliert leider sein erstes Match. Auch er so langsam so ein bisschen mit Bühnen, ja, Koller. So. Also es ist echt nichts irgendwie. Er spielt auch wieder nur 85 im Average. Er kann das ja eigentlich viel, viel besser. Ich habe heute wieder eine Rangliste gesehen. Er ist der 5. beste deutsche Spieler. Laut Statistiken, laut Zahlen, aber irgendwie bringt das nicht auf diese PDC Europe Bühne dann rüber. Irgendwie komisch, ja, und ansonsten aufgefallen ist mir wieder mal Wesley Plaisir, dieser große Holländer, der immer mit seinen Eltern zu dem Turnier kommt. Das finde ich so geil. Da muss ich auch irgendwann mal, wenn wir wieder unsere Heldengeschichten erzählen, da habe ich auch eine gute Geschichte von der Mama.
Aber ich meine, das ist ja so ein bisschen wie bei Danny Jansen, ne, der ja auch mit seinen Eltern immer reist. Ne?
Also so auf jeden Fall mit seinem Vater, ja. Aber Danny Jansen ist 18. Ich glaube, Wesley Plaisir ist ja schon über 30. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja schon nicht gerade gewöhnlich.
Das ist aber sogar geil. Das ist sogar sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen.
Geil. Ja. Es ist absolut geil. Ja, okay. Nee, er hat das Ding gewonnen. Und Scott Williams, der fällt immer mehr ins Auge. Ich weiß nicht, ob du die Hosen schon mal gesehen hast von ihm. Das sind die Hosen sind so eng, der kriegt keinen Geldschein mehr rein. Weißt du, wie ich meine? In die Tasche. Und dann gelb kariert, gelbes Shirt, irgendwie abgestimmt auf diese PDC Europe Bühne, auf diesen Hauptsponsor. Und der Typ macht echt Spaß, der macht echt Laune. Am Anfang habe ich auch gedacht, so, oh, bisschen cringe. Also so ein bisschen Fremdschämen, so, was der da abzieht. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, Scott Williams Fanclub, ich komme. Also macht schon immer mehr Spaß. Gewinnt auch gegen Jamie Hughes. Sein erstes Spiel, ja, war okay. Spielt auch richtig gut. Und ansonsten, wenn wir jetzt in die zweite Runde springen, einer macht mir echt langsam richtig Sorgen. Der hat nämlich jetzt gegen Wesley Plaisir dann auch verloren in der zweiten Runde. José de Sousa. Also wieder 80 im Average. Komplett irgendwie neben der Spur. Kommt nicht ins Scoring. Kommt nicht auf die Doppel. Da passiert überhaupt nichts.
Ja.
Also es ist Wahnsinn. Und dann vielleicht auch nochmal erwähnenswert, Dimitri van den Berg haut dann Florian Hempel in der zweiten Runde weg mit dem 110er Average mit 6-2, spielt in 8 Legs 880er. Irgendwann, ich glaube bei 180er Nummer 6 oder so, hast du dann auch einen Flo hinten nur noch gesehen, der schüttelt den Kopf, lächelt, weil er sagt, ist doch gut, ich bin tot, hör auf, brauchst ja nicht mehr drauf einschlagen. Das war so ein bisschen cool. Und dann zweite Runde, natürlich das Highlight für mich, Chris Dobie gegen Lukas Wenig, beide mit einem Average von über 100. Lukas schon 4-1 hinten, checkt dann irgendwann mal 167. Es ist einfach... Ja, war ein geiles Match irgendwie. Und du hast auch nicht gedacht, dass da Lou nochmal zurückkommt. Und was ich auch geil fand, wieder Dan Dawson hat am ersten Tag so ein bisschen Vertretung gemacht als MC, als Master of Ceremony und holt wieder Lukas Wenig, holt er wieder auf die Bühne als Biceps from Bavaria. Wieder so ein kleiner Moment, wo ich so ein bisschen lachen musste. Jeffrey de Zwaan gewinnt sein Zweitrundenspiel, nachdem er erst einen Freilos bekommen hat gegen Dirk van Dijvenbode, der sich gegen den Kopf schlägt im letzten Leg. Also er hat sich echt wehgetan, glaube ich. Es war so eine kleine kuriose Situation, wo der kurz mal die Fassung verloren hat. Ja. Aber ansonsten so, die zweite Runde hat echt Spaß gemacht, waren richtig gute Spiele dabei, muss ich sagen. Cameron Menzies verliert gegen Luke Humphries, obwohl er ein 100er Average spielt. Fallon Sherrock war mit in der Halle, hat an dem Tag, weil die hatten einen Tag vorher noch eine Gala gespielt, da irgendwo in der Nähe, im Saarland, die übrigens Gaga gewonnen hat gegen Joe Cullen im Finale, nur mal so nebenbei, und hatte an dem Tag Geburtstag. Und die Kameraleute natürlich am Anfang nicht ganz so konzentriert auf das Spiel von Cameron Menzies, sondern haben eher mal dann Fallon Sherrock eingeblendet, die, glaube ich, gefühlt 200 Selfies erstmal machen musste, während sie da saß. Du weißt ja, wo die sitzen, immer da bei der Begleitung und so. Ja. War aber schon cool, dass sie da war und war auch wieder so ein bisschen Werbung auch dafür. Geht doch mal so ein PDC Europe Event, weil das macht echt Laune. Okay. Und über die Zuschauer müssen wir vielleicht später nochmal reden. Da gab es die ein oder andere Situation, wo man wieder sagen muss, musste nicht sein, aber ich glaube, wir zwei haben es auch bei der World Series so ein bisschen gesehen, es ist kein deutsches Problem. Es ist überall langsam so und komische neue, wie sagt man da, Gepflogenheiten, die da sind. Ja, und dann, wie gesagt, die zweite Runde hat echt Spaß gemacht. Die Ergebnisse, wer jetzt weitergekommen ist, werden wir jetzt auch gleich sehen. Rodriguez gegen Clemens war dann dritte Runde, gleich morgen, also gleich mittags das erste Spiel. Roby spielt ein super Spiel gegen Gaga. Der kommt halt irgendwie nicht ins Spiel. Am Anfang verpasst er ein bisschen was.
Ich glaube, bleibt es aber 85 im Average, ne?
Das ja, ist da so, waren eben ja. Ein paar Dinger dabei, wo es einfach nicht funktioniert hat. Aspinall ja. Spielt unglaublich gut, schlägt Scott Williams, den Überraschungsspieler, so ein bisschen, der wirklich eine Zeit auf World Matchplay-Kurs war, hier auch bei dem Turnier. Ja. Ohne Tourcard. Wohlgemerkt, also Wahnsinn, ja. Muss man noch dazu sagen. Espinel spielt ja. Dann 103 im Average gegen Williams, war ein richtig gutes Spiel. Maras Rasma, da ist er mir dann zum ersten Mal so richtig auch ins Auge gestochen gegen Wesley Plaisir. Spielt ja so ungewöhnlich, finde ich immer. Ist immer schwierig, so ein bisschen auch zum Zuschauen. Ich glaube, auch gegen ihn zu spielen ist nicht einfach, weil die Bewegungen nicht so normal sind. Der geht manchmal langsam zum Board, hat eine ganz komische, eine komische Ausstrahlung einfach. Maras Rasma hatte übrigens in der zweiten Runde Martin Schindler geschlagen. Der hat zwar einen Matchstart gehabt gegen Maras Rasma, aber Maras Rasma spielt gegen Schindy die 19. zu Tode. Der hat, glaube ich, 90% von dem Spiel auf 19 gescored. Sowas habe ich noch nie gesehen bei einem PDC-Profi. Oder fällt dir irgendein Spieler ein, der wirklich größte? Nee,
ich meine, wir haben es ja schon mal gesagt bei ihm auch, ne, dass er das macht. Mir ist das schon aufgefallen, dass er es auf der Pro Tour auch immer wieder getan hat. Vielleicht jetzt nicht in dieser Konsequenz, aber dass er schon wirklich ganz bewusst und sehr, sehr, sehr regelmäßig auf die Triple 19 geht. Ist das eigentlich so etwas, was dich als Gegner nervt? Dass du denkst, ey, geh mal hoch auf die 20 oder hör mal auf, das geht mir auf die Eier.
Nee, im ersten Moment denkst du vielleicht als Gegner, der ist heute nicht sicher. Deswegen will er die 20 nicht spielen, spielt unten die 19. Das ist ja eher so eine Anfängerzahl. Das machen Anfänger oft, weil daneben die 7 und die 3 ist und nicht die 5 und die 1. Dass man noch ein paar Pünktchen mehr abräumt, wenn man daneben wirft. Also es ist echt ungewöhnlich. Aber es ist für ihn ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Das macht er auch echt gut. Also die 171 war da ein paar Mal dabei. 133er am Fließband. Hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durchs Turnier. Hat echt irgendwie doch Spaß gemacht, auch wenn er ein bisschen manchmal ein bisschen langsam behäbig ist, ja. Das ist komisch. Und dann in Runde 3 gab
es. Der geht dann im Halbfinale gegen Roby raus, ne?
Ja.
Genau. Ich glaube, wenn ich ein bisschen Tempo anziehen darf, Roby.
Okay, mach ich. Ich wollte nur noch mal sagen, es gab das Duell der zwei Typen mit der gleichen Adresse, Hetter gegen Vandenberg, hat Hetter gewonnen. Das ist ja echt auch lustig. Wenig geht raus gegen Humphreys, gegen den späteren Turniersieger. Und Ian White macht so ein kleines Revival, kommt ins Viertelfinale, auch wieder ein wichtiges Ding für ihn. Und das Viertelfinale an sich war für mich echt auch schwierig anzusehen. Es waren teilweise ein bisschen komische Spiele, nicht alles gut. Humphreys hat überzeugt, aber ansonsten war es jetzt nicht gerade Darts vom anderen Stern. Und dann die Halbfinals, Rodriguez, Rasma, Bunting, Humphreys. Ja.
Aber ich finde Humphreys, wenn du mal guckst, Achtelfinale 6-2 gegen Lukas Wenig, Viertelfinale 6-1 gegen Ian White, Halbfinale 6-0 gegen Stephen Bunting. Also der gibt ja kaum Lecks ab und hat dann ein sehr schwieriges Finale gegen Roby John, der ja auch einen Matchstart hat, ne? Der hat ja einen Championship-Dart.
Er hat ein Championship-Dart. Und wenn ich das jetzt so kurz anmerken darf, ich gehe mal davon aus, dass Roby hier zuhört. Der hört ja viel solche Sachen und interessiert sich auch sehr. Es gab eine Situation im Finale. Das war im letzten Leg. Da hat Roby, Humphreys steht auf 30. Roby hat noch ein Dart und 78 Punkte Rest und wirft den weg, weil der irgendwie nicht in die, vorher nicht in die Triple 19 oder so gegangen ist. Und wirft den weg und macht eine 1. Hat 77. Humphreys kommt dran, wirft außerhalb, 15 kann ich mir ausmachen, stellt sich aber auf Doppel 4. Und Roby kommt dran mit 77 und hat dann einen Matchstart auf Doppel 20. Und ich habe mir so in dem Moment gedacht, hättest du doch einfach konzentriert diesen Dart bei 78 auf 18 geworfen, hättest du 60 Punkte Rest gehabt und vielleicht doppelt so viele Darts fürs Turnier oder zum Match. Ja. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Und dann natürlich hat, ich glaube, 4-0 geführt gegen Humphreys. Klar, Humphreys ist ein Spieler, auch 0-4 Rückstand bei First to Eight holt er noch auf. Aber wie gesagt, das waren so diese zwei Situationen. Also gerade diese 78 und dann die 1. Klar ist man enttäuscht und frustriert, aber trotzdem, ich habe mich noch so aufgeregt. Weißt du, wegen ihm halt auch. Hätte er sich ein bisschen konzentriert, hätte es vielleicht wirklich klappen können.
Ja, Humphreys hat trotzdem später im Interview gesagt, das ist so ein Match, das hätte ich vor einem Jahr noch verloren.
Ja.
Da hätte ich mich nicht so rankämpfen können. Und das hat er offenbar gelernt. Auch wissend, es ist alles möglich, sozusagen, bis der letzte Dart nicht gespielt ist. Und fand ich irgendwie noch so einen ganz guten Satz, weil es, glaube ich, auch einfach diese Entwicklung beschreibt, die der Kerl genommen hat. Also man muss jetzt, die Entwicklung findet statt. Also das ist Wahnsinn. Wenn du jetzt 4 Turniere davon gewinnst, das haben ja auch echt nicht viele geschafft, glaube ich, 4 Turniere in einem Jahr, also 4 European Tour Turniere in einem Jahr zu gewinnen, da bist du ganz vorne mit dabei. Also das ist schon.
Also 3 hintereinander habe ich jetzt, es waren ja 3 hintereinander für ihn.
Ja.
Ich weiß nicht mal, ob das jemand geschafft hat. MVG ist so ein Kandidat.
Ja, genau.
Aber
ich habe, glaube ich, irgendeine Liste mal gesehen, genau, hat's schon gegeben, aber wirklich nicht wahnsinnig oft. Ja. Sag mal, du hast ja zum einen die Haare schön und die Haare ab, oder?
Mhm.
Und wo sitzt du eigentlich da? Das sieht aus, als wenn du in der Vertonkabine irgendwo sitzen würdest.
Ich sitze in meinem Büro, / Trainingsraum, / YouTube-Aufnahmezimmer. Und hier ist alles schwarz abgehängt.
Ja, genau.
Wegen der Akustik, auch wegen dem Aufnehmen, Black Screen und so weiter, Green Screen. Deswegen, es ist nur so ein kleiner Raum hier. Den habe ich jetzt auch so ein bisschen angefangen umzubauen, damit es ein bisschen heimlicher wird, ein bisschen schöner. Ich bin ja wieder so ein bisschen im Training, also da muss schon was gehen.
Okay.
In nächster Zeit. Ich plane noch ein paar Turnierteilnahmen.
Okay.
Ja.
Müssen wir mehr wissen oder was heißt
das? Moment ist wirklich eine unglaublich gute Zeit. Also es finden gute, große Turniere statt, gut dotiert und so weiter. Und ich habe einfach auch Bock, mal wieder unter die Leute zu kommen. Weißt du, nach dieser ganzen Pandemie und auch mit den Kindern, klar, man hat ja halt nicht mehr so viel Zeit, wie man es gewohnt war und so weiter. Aber mich juckt es natürlich immer noch in den Fingern. Ich kann da die Hände nicht davon lassen. Also das geht einfach nicht. Und das nächste ist ja, ich bin ja auch aufgestiegen in die erste Darts-Bundesliga mit dem KSC. Lassen sich auf mich. Ja. Da bin ich noch übrigens mega stinkig wegen dieser Aufstiegsrunde. Das muss ich noch ganz kurz loswerden. Vielleicht habe ich es auch schon erzählt. Mein Team-Captain, also unser Teammanager, fragt mich, wie sollen wir aufstellen? Weil so 8er-Team, 8 gegen 8, jeder ein Spiel. Und ich sage dann immer, wir stellen ganz klar nach Spielstärke auf. Gell? Also so wie die Spielstärke bei uns ist, der Beste an Nummer 1 und dann so weiter. Und dann war ich total geschockt. Ich war dann 2 dann plötzlich. Und, die haben Dragutin vor mich gesetzt.
Jawohl.
Aber ich habe es dann verdaut. Aber wie gesagt, die verlassen sich auf mich und da will ich auch noch ein bisschen groß einsteigen. Ja.
Ich habe gerade noch die Order of Merit vor mir, weil es ja schon auch ein bisschen Bewegung gegeben hat. Also Luke Humphries, der macht zwar nur einen Platz nach vorne, aber es wird natürlich auch jetzt irgendwie immer interessanter. Der ist nämlich jetzt schon die 12 der Welt, hat Joe Cullen hinter sich. Gaga macht auch einen Schritt nach vorne, ist auf die 22 gerutscht. Na klar, der mit dem größten Schritt nach vorne ist Roby John Rodriguez. Der hat sich um 7 Plätze verbessert, ist jetzt die 75. Das ist ja das große Ziel für dieses Jahr, in die Top 64 zu kommen. Der will die Tourcard damit sicher haben. Flo Hempel um 3 nach oben, auf Rang 60 stehend jetzt. Max Hopp ist aus den Top 64 ja raus. Der ist die 65 aktuell und vielleicht auch noch Martin Schindler. Ich glaube, da hat sich auch nichts getan. Genauso ist es. Der ist weiterhin die 44. Das einfach nur mal so ganz kurz hier reingeworfen.
Und Gaga hat die Plätze getauscht mit Daryl Gurney. Ist jetzt wieder die 22, der Rogerne die 23. Also war auch ein direktes Duell in der Weltrangliste.
Ja, vielleicht noch Lukas Wenig, der ist jetzt die 107, auch um 5 Plätze nach oben. Das sind natürlich auch genau wirklich solche Wochenenden, wo der sich dann auch in der Weltrangliste natürlich verbessern kann. Aber das einfach nur noch so mal so ein bisschen am Rande, dass es da auch ein bisschen Bewegung gegeben hat. Ja, das war Trier, das war das European Matchplay und es gab ja auch das World Senior Matchplay, das gespielt wurde.
Ja.
Der Sieger ist Robert Thornton im Finale gegen Phil Taylor. Ich habe mir auch eben nochmal so die Zahlen des Turniers angeguckt. Es gibt genau 3 Partien, in denen ein 90er Average gespielt wird. Ansonsten ist das alles 70 und drunter und sogar teilweise unter 70. Was ist denn mit The Power los? Wieso kriegt denn The Power nicht mal ein bisschen Dampf in sein Spiel rein? Der ist ja auch beständig bei Mitte 70, mal ist er bei 80. Also das raff ich irgendwie nicht. Ich dachte jetzt auch mal, wenn der jetzt auch ein paar Turniere spielt, dann müsste der auch wieder ins Training kommen. Aber der hat nicht so richtig Biss da drin, ne?
Ja, ich habe es jetzt wirklich gar nicht verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Also nur gesehen, dass Robert Thornton gewonnen hat. Aber bei der Power, er hat es ja auch mal bei dem Interview gesagt, nach dem letzten Turnier da bei der World Series, er ist nervös. Und er kennt dieses Gefühl, gar nicht mehr diese Nervosität. Für ihn wieder so was ganz Neues. Ich meine, drei Jahre jetzt, oder wann war WM 2018, ist er zurückgetreten.
Ja. Ja.
Ich meine, das sind jetzt auch 4 Jahre. Na, weiß ich meine, klar hat er Exhibitions gespielt und hat auch diese Home-Tour oder irgendwas da gespielt bei Target und so, aber das ist schon doch mal was anderes, glaube ich.
Naja, aber der hat ja die Exhibitions gespielt und er hat im Finale den Van Gerven weggehauen, der auch, wenn es eine Exhibition ist, so ein Finale nicht verlieren will. Also da war der schon auch mit einem Average, weißt du, da war der einfach mit Mitte 90, um die 100 war der immer mit dabei.
Ja.
Aber dass er das so gar nicht hinbekommt, also dass er das auch nicht einmal vielleicht in einem Match mal kurz zeigen kann, das wundert mich einfach, dass er die Konstanz einfach nicht mehr hat.
Ja. Tja, okay. Man weiß es nicht. Aber eins Interessantes, ganz kurz noch, Phil Taylor hat mal wieder ein interessantes Interview gegeben.
Ja.
Und der Interviewer wollte so ein bisschen aus ein paar Sachen rauskitzeln. Und dann ging das Thema über Barney, ob das dann die große Rivalität war und so, was ich total spannend fand. Phil Taylor hat das komplett runtergespielt. Er hat wörtlich gesagt, ja, it was a breath of fresh air for me. Also der hat es wirklich gar nicht so hingestellt, wie wir das so alle so gedacht haben. Das ist das Duell des Jahrhunderts irgendwie, Taylor gegen Barney. Der hat es komplett runtergespielt und hat es dann in die Ecke geschoben. Peter Manley, das war so die größte Rivalität für mich, weil der auch mich motiviert hat, immer mehr zu trainieren und weil es mich angekotzt hat, gegen den zu verlieren und so weiter.
Robby, soll ich dir was sagen? Ja? Soll ich dir was sagen? Ich habe mich mit Phil Taylor darüber schon ein paar Mal unterhalten, weil es ja immer wieder mal aufkommt, dieses Thema, wer waren die größten Rivalen? Den Manley hat er bei mir noch nie genannt. Ich dachte eigentlich, du würdest jetzt sagen, es ist Dennis Priestley. Und dann finde ich wirklich auch so rein sportlich, kannst du das, glaube ich, nicht vergleichen. Das war eine andere Zeit, es ist gerade der neue Verband gegründet worden, da waren das natürlich viele Duelle anfangs, aber den hat er ja irgendwann auch einfach hinter sich gelassen, hat ja alles gewonnen dann auf einmal.
Ja, ja.
Und dann kam schon Barney um die Ecke und das war eigentlich nur ein bisschen frischer Wind, also...
Ja, vielleicht will er auch Barney gar nicht so diesen Status, weißt du, ich meine, geben,
genau,
den wir ihm geben.
Ganz genau das, genau das, ja, Gefühl habe ich nämlich auch, ja, ganz genau.
Naja. Dieser alte Hund, du. Der ist echt, also er ist echt immer gut für eine Überraschung. Bei ihm weißt du auch manchmal oft nicht, woran du bist, muss man ehrlich sagen. Er ist ein Profi in jeder Hinsicht.
Ja.
Ja, okay.
Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche, der geht an die Stadt Palma de Mallorca. Ich bin ein Riesenfan, nicht nur von Mallorca, von der Insel, sondern gerade auch von Palma. Palma, ich finde so, das ist, du hast geiles Wetter, du bist direkt am Meer, du hast so viele coole Tapas-Bars und Restaurants. Das ist ja nicht diese Touri 100 Meter so ungefähr, die du vorne hast vom Hafen. Das ist klar, wenn du so ein bisschen reingehst, hast du Santa Catalina mit coolen Cafés und Restaurants, jungen Typen. Und wenn du so ein bisschen noch da so ein bisschen in den Norden gehst sozusagen, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Stadt. Du merkst sofort, hier sind die Einheimischen. Und ich mag das echt total. Ich bin ein großer Palma-Fan und ich könnte mir wirklich vorstellen, das ist jetzt nicht 2022 und auch nicht 2023, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann auch da in Richtung Palma mir eine Butze zu holen. Also das könnte ich mir echt vorstellen. Und von daher, weil ich mich da so wohlfühle und so gerne den Kaffee con Leche da trinke und dann und einen schönen gegrillten Fisch esse und einen guten Wein, dann sitze da am Hafen oder am Meer, das ist so schön, geht, wie ich finde, völlig verdient, der Paulke der Woche in diesen Tagen an die Stadt Palma.
Schön.
Ja.
Ja. Das ist toll. Ich bin ja auch, wenn ich noch ganz kurz wieder mal einwerfen darf, ich war ja mal ein paar Wochenenden auf der Pro-Tour zusammen mal der Nacht mit den Spaniern, mit Toni Alcinas, Cristo Reyes und José Justicia so unterwegs. Und das sind ja drei total lustige Typen. Also du hast Muskelkater vom Lachen am nächsten Tag am Bauch, wenn du mit denen mal einen Abend verbracht hast. Und ich habe tatsächlich dann, weil mir das so gefallen hat, dann mal irgendwann zu Hause angefangen, so ein bisschen Spanisch, oder ich wollte ein bisschen Spanisch lernen oder halt Spanisch lernen.
Du hast mich auf Spanisch angeschrieben heute.
Ja, viel ist da nicht mehr hängen geblieben, aber wie gesagt, das wollte ich, aber es ist, also ich weiß noch, was Zapata-Schuh heißt, aber ich hätte ja übrigens eine gute Hilfe. Meine Schwester ist Spanischlehrerin, also die ist Gymnasiallehrerin und unterrichtet unter anderem auch Spanisch.
Okay.
Ja, ich bin ja auch sehr stolz auf meine Geschwister. Mein Bruder ist Ingenieur, meine Schwester ist Lehrerin, also hochstudierte Menschen. Ui. Und ich bin nicht stolz so jetzt, weil sie jetzt da irgendwie so diesen Status haben, sondern weil sie es geschafft haben, also aus einem Elternhaus, wo bei uns eigentlich so ab Klasse 5 schon, weißt du, wie ich meine, von den Eltern, von dem Background her, die konnten uns nicht mehr in der Schule großartig helfen oder Hausaufgaben kontrollieren oder Nachhilfe geben oder sonst irgendwas. Und die zwei haben das echt gnadenlos durchgezogen und haben bewiesen, dass mit Fleiß einiges möglich ist.
Okay.
Ja, hier nochmal ein schöner Gruß an meine Geschwister.
Und was ist aus dir geworden?
Du kommentierst aus mir, ist ein erfolgreicher Podcaster geworden. Nee, ich bin ja der Älteste, weißt du, ich meine, ich war ja das älteste Kind ist ja meistens so Experiment und da gucken wir mal, wie es läuft und dann macht man alles bei den Nächsten, die kommen, richtig. Deswegen ist es okay. So, nee. Aber aus mir ist ein, zumindest, also was heißt anständig, aber ich zahle meine Steuern, halte mich aus allen Problemen raus, größtenteils und ansonsten, glaube ich, bin ich ganz glücklich.
Ja, so wirkst du auch.
Ja.
Ja. Ja, ich bin ja auch. Ich komme ja aus einer Lehrerfamilie.
Ne? Oh ja.
Mein Vater war ja Lehrer. Und mein älterer Bruder und eine jüngere Schwester. Ja. Mein älterer Bruder ist genau wie mein Vater Rektor einer Grundschule geworden. Ja. Und meine Schwester ist als Kinderpsychologin tätig mit einer eigenen Praxis. Ja, auch, die hat auch einen coolen Weg gemacht.
Sie hat aber gerade ganz schön viel zu tun gehabt, die letzten Jahre wahrscheinlich oder die letzten zwei Jahre.
Ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Ich
habe gelesen, also dass
diese Corona-Auswirkungen auch gerade auf die Kinder.
Kinder, ja.
Ja, das wird immer mehr und lässt auch irgendwie gar nicht nach. Ja, das stimmt. Ja. Du schaust, was ist denn? Du schaust schon, ob dein.
Ich vertraue dieser Technik
Angst,
einfach nicht.
Du hast Angst.
Was heißt Angst?
Du bist skeptisch.
Ich bin skeptisch, ja. Aber inzwischen, mit zwei Kindern, glaube ich, nimmt man das Leben auch nicht mehr ganz so. Also man nimmt es schon ernst, aber man hat andere Probleme, deswegen.
Es relativiert vieles, ne?
Ja. Ich möchte auch nicht immer so negativ, ich habe manchmal das Gefühl, ich stelle das so ein bisschen negativ hin, so nur Stress mit den Kindern. Ich hoffe, dass nicht irgendwann meine Kinder diesen Podcast so im Nachhinein hören in 20 Jahren und denken, hey, Papa, was hast du denn da immer erzählt über uns? Also wenn ihr das hört, Carlotta und Toni, ich habe euch sehr, sehr lieb. Ihr seid das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist.
Oh, das ist schön.
Ja.
Ach, es ist schon wieder soweit. Ihr wisst schon, ne?
Ja, ich glaube schon.
Unsere Lieblingsrubrik, ab dafür. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. So, die ganze Wahrheit. Wer fängt denn an? Du oder ich? Hast du eine gute Geschichte?
Ach, ich habe eine so...
So lala?
So lala, also es ist jetzt nichts, wieder nichts Außergewöhnliches, aber zeigt mal wieder so ein bisschen, wie die Dartszene tickt. Ich weiß nicht, soll ich anfangen?
Fang an, komm.
Ja, ich hau einfach raus, weil mir das auch passt auch irgendwie zu Roby John Rodriguez, mit dem habe ich ja viel Zeit verbracht bei der Super League Eastern Europe. Das war ja mit Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn und so weiter, haben wir alle jahrelang gespielt in Eisenstadt, Nähe der ungarischen Grenze. Und ich bin ja immer hingefahren. Und einmal hatte ich die Idee, diese 700 Kilometer, das waren mir zu viel, oder 800 Kilometer mit dem Auto, ich fliege mal hin. Und wie es der Teufel natürlich so wollte, samstagmorgens geflogen. Ich muss aber, und der Flug, ich wäre eigentlich auch um 11 dort gewesen, Verspätung. Ich komme nicht hin. Ich komme einfach zu spät. Und diesen Anschlusszug verpasse ich dann auch, um da nach Eisenstadt zu kommen und so weiter. Und dann rufe ich dort an und frage ich die Barbara Haas, die kennst du ja auch.
Na klar.
Babsi, wie sieht's aus? Könnt ihr mich irgendwie nach hinten schieben in den Spielen? Sagt sie zu mir knallhart, du Robby, wir haben Regeln. Wenn du um 14 Uhr beim Anwurf nicht hier bist, dann hast du komplett alles verloren. Also nicht nur das eine Spiel, sondern das ganze Wochenende. Dann bin ich umsonst einfach nach Österreich geflogen. Und das hat sich natürlich dort rumgesprochen, dass ich am Flughafen quasi bin. Vielleicht noch eine 50 Minuten Fahrt. Ich habe aber noch knapp eine Stunde Zeit. Und Michael Rastowitz, den kennst du ja auch,
ja,
der hat sofort seinen Autoschlüssel rausgeholt, hat zwei Burschen, die da saßen, hat denen irgendwie ein paar Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, ihr fahrt jetzt da und da hin an Flughafen, holt den Robby ab und bringt ihn hierher. Und egal was ist, Vollgas geben, ich zahle die Strafe hin und her, der muss spätestens 14 Uhr hier sein. Und er hat es gemacht.
13.58 Uhr warst du da.
Also ich war um 10 Minuten vor 14 Uhr war ich da. Also ich hatte gerade noch so kurz Zeit, mich umzuziehen, weil ich natürlich noch in normalen Klamotten und so unterwegs war.
Das ist ja geil.
Und habe dann gleich spielen müssen. Mein erstes Spiel, das weiß ich noch, gegen Christian Kallinger, habe es dann auch verloren. Ist ja jetzt auch alles nicht so wichtig. Was ich aber cool fand, ich war ja damals schon einer der besseren Spieler da. Also wenn der mal wegfällt, dann bist du nicht gerade unglücklich. Und Rasto war ja mein Konkurrent, mein Gegner dort. Und der hat aber echt keine Sekunde gezögert und hat das direkt durchgezogen. Und fand ich eine geile Aktion von ihm, weißt du, ich meine. Und das ist irgendwie wieder so der Beweis, dass die Darts-Szene doch gut zusammenhält. Und obwohl wir Konkurrenten da waren, sportlich, wollte dann, weil er auch gesagt hat, du, das hätte ja auch mir passieren können. Weißt du, ich habe dann auch keinen Bock, dass dann mir sowas passiert. Und deswegen fand ich eine coole Aktion. Deswegen mein Held der Woche, Michael Rastowitz.
Oh, das ist nett. Das ist schön. Den habe ich auch länger nicht getroffen übrigens. Der
ist Vater
ja auch schon
geworden.
Auch Vater geworden.
Ja, genau.
Denn der ist ja auch wirklich schon lange mit dabei, hat auch immer wieder es versucht, auch dann teilweise auch dann die Erfolge gehabt, ne, wo man auch kurz dachte, pass auf, jetzt macht er den nächsten Schritt, aber der kam dann doch irgendwie nicht ganz. Aber auch einer so aus der zweiten Reihe, muss man sagen, auf zum Schatten von Mensur. Ne? So, da waren wie viele? Ja viele. Ja, ganz genau.
Aber ein super Typ.
Ja, das stimmt.
Und ich liebe den österreichischen Akzent. Ich weiß, auch in Österreich gibt es nochmal verschiedene Akzente, aber besonders dieses Steirische und der Wiener Schmäh, das hat es mir total angetan.
Sehr gut. Ja, damit kann ich natürlich nicht dienen. Ne? Mit österreichischem Akzent kann ich nicht dienen. Meine Geschichte geht auch echt schon ein Weilchen zurück. Und handelt von meinem allerersten Dartboard. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Das habe ich mir Anfang der 90er Jahre gekauft. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich mir das gekauft habe. Aber das hing bei mir in meiner Wohnung damals in Köln in der Hansemannstraße. Ich konnte als Student irgendwie so das war ein Haus meines Patenonkels. Und da hatte ich eine coole Wohnung so für meine Verhältnisse. Aber damals war das Köln-Ehrenfeld, war echt eine ganz schön düstere Gegend. Und meine Bude war auch direkt, glaube ich, neben einem Stundenhotel. Also ich habe oft auch aus dem Fenster rausgeguckt und da war nie ein Nachbar, also nie, ne? Und wir sind irgendwann eines Abends, Sportstudenten, war lauer Sommerabend vom See, vom Baggersee zurück in die Bude. Was machen wir? Wir spielen Strip-Dart und haben dann in einer Alkohollaune haben wir Strip-Dart gespielt. Und weil das unheimlich zäh war und weil wir alle ganz schlecht spielten, da habe ich irgendwann die Regel eingeführt, okay, wer das Board nicht trifft, sondern meine Tapete kaputt macht, meine Wand kaputt macht, der muss halt dann ein Kleidungsstück ausziehen. Das klingt jetzt wahrscheinlich dramatischer, als es am Ende war. Aber man sagte sich später, es standen schon Menschen mit nacktem Oberkörper in der Wohnung. Und es gab echt die lustige Situation, irgendwann schaue ich dann aus dem Fenster raus bei mir und plötzlich waren da bestimmt 20 Leute, die aus den Fenstern schauten. Also zum ersten Mal sah ich Gesichter, weil, glaube ich, das wirkte bei uns, wenn man das so von der Ferne sah, sah das aus wie so ein Sexy-Clips-Dreh oder sowas, weißt du? saulustig. Das war damals Hansemannstraße, das war mein erstes Dartboard. Und das, ich finde das, ich habe da wirklich schon öfter drüber nachgedacht, weil ich auch überlegt hatte, kann ich, das muss ich doch, als wenn ich ein Buch schreibe, das so muss das ja vielleicht beginnen, ne? Dass ich, aber ich habe keine Ahnung, das habe ich damals aus so einem Anglerladen, weißt du, Fendlower Straße bin ich hin, und dann hing das irgendwie da. Und mir wurde gesagt, dass das sei ein Schweineborstenbad, weißt du, die Dartboard. So diese alten Geschichten irgendwie, ja, so, ja, ne? Und so ging das am Ende los. Das war eigentlich mein erster Kontakt zur Sportart Darts, und dann entwickelte sich das 2004 ein bisschen anders.
Ein bisschen. Und dann wusstest du auch, dass es keine Schweineborsten sind.
Keine Schweineborsten sind, dass man keinen Strip-Dart spielt, ja, und dass man Pfeile auch in die Trippelfelder schmeißen kann, ja.
Mal Paulkes erstes Dartboard in der Hansemannstraße. Köln-Ehrenfeld. Ist es so ein Problemviertel in Köln immer noch oder inzwischen?
Total abgepimpt und völlig Innenviertel. Also Ehrenfeld ist ein super Stadtteil jetzt.
Ja, genau. Okay. Wie so viele Stadtteile, die früher ein bisschen problematisch waren heute. Gell? Ja. Ich glaube, in Berlin gibt es auch viele Stadtteile, die, ich glaube, Kreuzberg oder ist jetzt komplett hip
auch
geworden?
Auch hip.
Ja, genau.
Und da hat sich mein Onkel damals auch geärgert, weil der das Haus dann relativ bald auch verkaufte dann. Und das wäre jetzt so eine richtig das wäre so richtig schön nach oben gepeitscht.
Ja.
Ja, so ist es.
Man kann nichts wissen.
Nee. Ja, das jetzt auch keine spektakuläre Geschichte für euch zu Hause da, aber weißt du, so aus dem Leben.
Leute wissen jetzt, dass Elmar Paulke Strip-Dart gespielt hat. Ja. Okay. Also so weit gehe ich nicht bei meinen Geschichten, das kann ich ja jetzt schon mal sagen.
Des Sportstudenten Elmar Paulke. Oh Mann. Robby, ich bin heute durch wie ein Lurch. Ich bin echt platt.
Ja? Ja. Okay. Ja, alles gut. Wir machen heute, glaube ich, auch ein bisschen früher Feierabend. Ich habe jetzt auch wieder eine Beschäftigung. Du hast mich darauf gestoßen. Ich bin ja raus aus Twitter, weil mir das einfach zu anstrengend war, auch diese, es ist echt zu anstrengend. Aber du hast ja gesagt, klar, man kann ja da trotzdem gucken und was weiß ich. Jetzt habe ich mir da so einen Fake-Account gemacht, damit ich trotzdem so ein bisschen gucken kann.
Kannst.
Ja, mit Darts halt, was weiß ich. Ist ja auch ganz wichtig, finde ich, gerade in Bezug auf die Engländer. Aber ich kann ja die Finger nicht davon lassen, in diese Trends zu schauen und zu gucken, was in Deutschland so los ist. Und interessiert mich ja auch immer und was weiß ich. Aber es ist echt ein Fehler da. Keine Ahnung.
Wieso?
Ärgert mich einfach so ein bisschen. Weißt du, ich meine, diese Streitereien, diese festgefahrenen Dinge. Es gibt auch ein bisschen was zum Lächeln natürlich immer. Keine Ahnung, was war so witzig? Achso, Franziska Giffey fand ich super lustig, die Geschichte mit Vitali Klitschko. Also mit dem Deepfake. Das fand ich wiederum lustig, also das muss ich sagen. Und aber ansonsten werde ich mich jetzt trotzdem darauf konzentrieren, bei Twitter nur noch die Sachen über Darts zu lesen. Da bleibe ich dabei. Und hast du eigentlich gewusst, dass Elon Musk hat ja jetzt Twitter, gell?
Ja, das weiß ich, ja.
Ja, der hat jetzt ja, dieser Like, dieses Herzchen ist ja jetzt blau, nicht mehr rot.
Das ist blau und nicht mehr rot, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, müsst ihr mal gucken, alle zu Hause auch mal bei Emma Paulke vielleicht mal schauen.
So und mal liken. Account.
Einfach mal was liken und schauen. Ja. Das blaue Herzchen. Deswegen.
Okay.
Ja, Elon Musk hat das Ding übernommen. Oder was heißt übernommen? Ist jetzt Hauptanteilseigner oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja. Auch ein Riesenskandal. Hä?
Ja.
Wenn du so reich bist, dass du einfach Twitter kaufst.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Und für was für einen Preis nochmal?
Ich glaube 40 Milliarden Dollar oder so.
Irgendwie sowas,
ja. Also Peanuts, relativ wenig. So zwei Bruttoinlandsprodukte von irgendwelchen Staaten kurz mal rausgehauen. Deswegen, wie gesagt, Twitter. Aber ich glaube, ich werde mich wieder abmelden irgendwann mal, weil, wie gesagt, es macht mich teilweise echt aggressiv. Da lobe ich mir doch Instagram.
Ja, Instagram ist ja sowieso, finde ich auch, glaube ich, am positivsten.
Ja.
Ich nutze ja Twitter vor allem, um Infos einfach auch zu streuen. Ne? Also wenn wir eine Übertragung haben, da finde ich eigentlich Twitter ganz gut.
Stimmt,
ich empfinde Facebook als ein bisschen anstrengend. Da habe ich den Eindruck, das sind so viele Nörgler. Ich denke auch mal, was habt ihr denn? Was ist denn los mit euch? Entspannt euch doch mal, genießt doch. Und wenn nicht, dann klick doch einfach weiter. Oder was regt sich denn so auf?
Weißt du, ich meine,
worüber regen sich die Leute denn auf?
Ich meine, jetzt zur Zeit, wir durchleben ja echt also was heißt harte Zeiten, aber spannende Zeiten. Also es passiert einiges auf der Welt. Verfolge ja auch alles so genau, was wird, wie geht's weiter? Keiner weiß ja irgendwie, was so alles passiert. Es ist irgendwie so eine strange Welt geworden, weißt du, ich meine. Auf der einen Seite werden Probleme gelöst, die überhaupt keine sind und hochgeputscht. Auf der anderen Seite wird an wirkliche Probleme, da wird gar nicht rangegangen und so weiter. Und aber Facebook, da gebe ich dir komplett recht. Da könnte auch stehen, im Bericht bei der Tagesschau, keine Ahnung, jemand hat das Heilmittel gegen Krebs gefunden, was ja wirklich schön wäre. Also, tollste Nachricht. Du würdest immer noch 100 Leute finden, die darunter irgendeinen Mist schreiben. Und das ist halt echt anstrengend. Deswegen, deswegen schaut am besten auf Instagram, Elmar-Paulke. Jetzt habe ich nur unterstrich groß oder klein geschrieben?
Groß geschrieben.
Muss man immer sagen, ja. Deswegen. Ja, da ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung.
Ja, ich habe übrigens natürlich jetzt am Strand gelegen, genieße das ja dann noch viele Podcasts zu hören. Bin bei Luise Neubauer auch hängen geblieben. Hab mir so
Luisa.
Neubauer hängen geblieben. Und habe dann angefangen, so ein bisschen zu lesen über Klimawandel und habe eigentlich den Gedanken gehabt, wir müssten eigentlich auch hier bei uns im Podcast das Thema Klimawandel zumindest immer wieder mal aufnehmen, weil auch mein Eindruck ist, das kommt in der Gesellschaft nicht wirklich an, obwohl er da ist, obwohl es 5 nach 12 ist, noch nicht mehr 5 vor 12, obwohl die Situation so knallhart ist.
Ja.
Warum kommt das nicht an? Warum ist das tatsächlich nur deshalb, weil wir Menschen den Wandel nicht so richtig fühlen können? Also,
ja.
Ne, weil da,
ja.
das ist der einzige Grund, oder?
Das ist der einzige Grund, weil die Welt ist zu schnelllebig. Brauchst ja nur gucken, der Ukraine-Krieg ist immer noch genauso, noch härter, als er überhaupt war und so weiter, rückt in den Hintergrund, wir sind zu schnell einfach. Verstehst du? Eine Nachricht, die heute der heißeste Scheiß ist, ist morgen irgendwie wieder vergessen. Das ist, und da wären wir wieder bei Instagram. Stories gehen 15 Sekunden. Du kannst die beste Story der Welt machen bei Instagram, aber die ist in 50 Sekunden vorbei. Und so ist auch unsere Welt. Es muss immer weitergehen. Und der Klimawandel wird uns erst interessieren, wenn es dann 15 nach 12 ist.
Ja, weil dann viel zu spät ist.
Ja. Dann ist es viel zu spät, ja. Das ist mit vielen Sachen so.
Also laut Wissenschaftlern ist es ja so, dass unsere Kinder vielleicht miterleben, wie zum Beispiel die Niederlande verschwinden wird.
Amsterdam, ja. 2050 Amsterdam? Könnte Amsterdam verschwinden.
Zum Beispiel.
Unter Meeresspiegel. Könnte. Ja. Genaue Modellierungen gibt es nicht.
Ja.
Aber es könnte passieren.
Das ist schon.
Aber allein schon das Wort könnte, müsste doch eigentlich schon jeden irgendwie so zum Nachdenken bringen. Amsterdam, weißt du, ich meine, ja. Da ist ein großer Flughafen, von dem bin ich schon oft in die USA geflogen und so weiter. Einfach weg, weißt du, ich meine, einfach unter Meeresspiegel.
Und fand jetzt auch die Zahl Wahnsinn, dass es so viel Eis gibt, ne? Wenn dieses Eis schmelzen würde. Würde der Meeresspiegel um 50 Meter steigen? So viel Eis gibt es.
Ja.
Dann ist ja die Frage, wie schnell schmilzt es, ne? Und wie lange dauert das? Und dann sind wir ja wieder bei Temperaturen 1,5 Grad, 2 Grad und das macht ja alles enorm viel aus, ne? Also, ich will hier keine Klimawandelrubrik und ich vermute mal, ihr zu Hause wollt das auch nicht haben, hier bei uns installieren. Aber irgendwie sollten wir uns das alle, mir geht's ja genauso, ne? Wir sollten uns alle, müssen wir uns eigentlich jeden Tag, müsste eigentlich jemand sagen, ey, pass, und ums Klimawandel, das heißt übrigens, dass vielleicht in ein paar Jahren, ungefähr ein paar Jahrzehnten, ist Holland weg, aus Amsterdam weg.
Weißt du, was wir sind? Die Menschheit irgendwie, so kommen mir so vor, wie starke Raucher, die beim Arzt sitzen. Und bei jeder Gelegenheit sagt uns unser Arzt, du pass auf, du musst aufhören mit dem Rauchen, sonst wirst du irgendwann mal einen Herzinfarkt kriegen. Und wir gehen da raus und zünden uns eine Zigarette an. Und bei jeder Gelegenheit. Und irgendwann denkt sich der Arzt, Mensch, der hätte doch jetzt heute zum Termin kommen sollen. Und dann kommst du nicht mehr zum Termin, weil es zu spät ist, weil du nicht auf deinen Arzt gehört hast.
Ja. Das ist gut, das ist ein gutes Bild. Ja. Naja.
Ja, heute wird es noch richtig. Uiuiui, das war jetzt aber tiefgründig.
Ja, das ist. Und das, ich muss wirklich sagen, ich empfinde diese Generation, ne, auch dieser Friday for Future Generation, ich empfinde die als mutig und erfrischend und engagiert und sie haben einfach was die auf die Beine gestellt haben, weißt du, einfach was die für einen Alarm gemacht haben. Und da muss auch nicht alles richtig sein, ne? So, aber das finde ich klasse. Das finde ich klasse.
Das muss nicht alles richtig sein. Joschka Fischer hat mit Steinen auf Polizisten geworfen, ist auch nicht richtig. Aber seine Message war einfach, Atomkraftwerke abschalten, kein Krieg mehr auf der Welt, keine Rüstung mehr und so weiter. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, weißt du, ich meine, dass nicht immer alles richtig ist, was im Ende zum Ziel führt. Ist halt so im Leben.
Ja, genau. Ja. Genau. Na gut. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ja. Was ich noch zu sagen hätte. Robby, was steht bei dir an die Woche? Wir haben vielleicht jetzt mal so der Überblick. Also nächstes Turnier, Dart-Turnier auf The Zone ist natürlich das große World Matchplay im Empress Ballroom des Winter Gardens. Ja. 16. bis 24. Ja. Ich habe jetzt gelesen, du bist die ersten 3 Tage als Experte mit dabei. Es werden die Experten sein, das interessierte viele von euch.
Ja.
Robert Marjanovic, René Adams und der Maximizer. Ich glaube, ihr 3 teilt euch die 9 Tage sozusagen ganz brav auf. Jeder kriegt 3 Tage. Und wir sind am Wochenende auch jeweils dann mit Studio und mit Kameras unterwegs. Also das Ganze wird schön aufbereitet. Und davor gibt es halt einige Players Championship Turniere noch, ne? Die
noch entscheiden, ja. Die laufen sogar noch rein in die Wertung, ne? Ja. Also ich hoffe, dass es jetzt so ein bisschen bleibt, dass wir dann Martin Schindler auf jeden Fall beim World Matchplay sehen. Das ist safe. Bei Gaga, das sind jetzt, glaube ich, 8.000 Pfund Vorsprung und 4 Players Championship Turniere. Es müsste eigentlich reichen. Theoretisch ist es noch möglich, aber dann müsste es wirklich ganz schön mit dem Teufel zugehen.
Ja.
Ganz ehrlich, also da das wäre der Wahnsinn, wenn das noch schief geht. Aber ich denke mal, dass wir den auch dann, also ihr könnt euch schon mal zu 90% auf 2 deutsche Starter freuen.
Ja. Und ich habe auch gehört, dass wir auch das Women's World Matchplay übertragen werden.
Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen eingebunden in das Ding, oder?
Das ist eingebunden, das soll, glaube ich, am Nachmittag des Finaltages, des finalen Sonntags, am 24. Ich glaube, jetzt sage ich auch gerade was noch nicht so 100% definitiv ist. Darum, ich hab nichts gesagt.
Dann sag's doch nicht.
Nee.
Das ist doch eine Überraschung.
Überraschung. Okay.
Der Rest, der Überraschung auf The Zone.
Ja, genau. Also das ist das nächste große Turnier, auf das wir natürlich übrigens auch alle freuen. Also, das World Matchplay mit dieser goldenen Decke, und das ist irgendwie, das hat große Tradition und macht irgendwie auch immer Bock. Das ist ja der Klassiker, die WM beginnt und du bist im Alley-Pally und denkst jedes Mal, ey, geil, wie das abgeht. Also ne, du weißt ja eigentlich, was kommt, aber bist trotzdem überrascht, ob dieser Stimmung und wie es einen so packt und wie es einen so berührt. Und ich finde, das World Matchplay schafft das auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist ein ganz anderes Publikum, aber kriegt mich auch immer. Das ist cool. Ja,
das stimmt, ja. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auf dich.
Ja.
Dann, und ich freue mich auf dich. Dann können wir gleich zum World Matchplay dann die Folge 113 aufnehmen. Nee, das ist dann 112. Das ist ja schon nächste Woche, oder? Nee, halt. Wir haben erst den 4. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Das wird dann Folge 113, die wir dann aufnehmen.
113,
während des
Und das können wir vielleicht auch sagen. Wir werden auch dann die Folge 114 noch nach dem World Matchplay aufnehmen.
Ja.
Und dann kommt der August, und das ist der Off-Gust sozusagen. Da machen wir mal 4 Wochen Pause, unsere kleine verdiente Sommerpause mit Game On.
Ja.
Also nur, dass euch nicht beklagt.
Sie werden sich beklagen, weil viele hatten schon so ein bisschen die Freude, am Strand zu liegen, die Bluetooth-Kopfhörer in die Ohren rein und schön Elmar Paulke zuhören. Aber wir müssen euch leider enttäuschen, es wird nicht so weit kommen. Ja.
Es wird nicht so weit kommen, nein. Ja.
Aber dafür geben wir dann bei der WM richtig Gas, würde ich mal sagen, oder? Können wir jetzt, glaube ich, schon sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Das sowieso. Aber es gibt ja noch so viel bis dahin. Das ist Wahnsinn.
Das wollte ich gerade sagen.
Das Programm ist unfassbar eigentlich. Ja. Das ist echt viel. Ja.
Also, genau. Dann hören wir uns erstmal nächste Woche. Habt ihr eine schöne Woche zu Hause? Wettertechnisch, ich glaube, es soll schön sein. Ich bin jetzt auch viel zu Hause einfach hier und werde die Tage mit den Kindern verbringen und werde ein bisschen lernen noch. Meine Tochter hat die letzte Prüfungswoche. Es geht noch ein bisschen rein in Physik, Chemie, Biologie. Und der alte Vater versucht sich auch noch mal ein bisschen reinzudenken, falls er helfen kann. Und genau, von daher Grüße an Familie und ihr zu Hause. Bis ganz bald. Ciao.
Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.